Liebe Brüder, nun ist schon wieder Sonntagabend, hätte ich gesagt, und da bin ich programmgemäß dran. Das Thema, über das ich sprechen möchte und das ich auch ausgewählt habe, ist die Siegel Gottes und die versiegelte Gemeinde. Ich habe das deshalb so gewählt, weil ich nicht alleine über die versiegelte Gemeinde sprechen möchte. Sie ist nur ein Teil dessen, was Gott versiegelt hat. Und über die Siegelungen Gottes, darüber möchte ich heute Abend ein Zeugnis geben. Es hat ganz harmlos angefangen, so möchte ich mal das etwas fröhlich an den Anfang stellen. Als Gott mir das offenbarte, ich kann es nicht anders sagen, da brachte ich einen Zettel an und ging in die Bibelstunde zu Hause und habe frisch, fromm, fröhlich, frei einen Vortrag gehalten. Ich war erfüllt und der Gemeinde scheint es auch gefallen zu haben. Nun ist ein großes Manuskript draus geworden, das für die Langensteinbacher Höhe muss man natürlich so etwas mitbringen. Nun hoffe ich, dass es auch noch so frisch, fröhlich und frei ist und geisterfüllt. Dabei soll es natürlich auch sein. Es klingt sehr geheimnisvoll, die Siegel Gottes. Es stimmt, unter dem Siegel steckt ein Geheimnis. Und deshalb hängt das Wort Siegel auch mit dem Wort Geheimnis, nicht sprachlich, aber doch innerlich zusammen. Auch wir sind versiegelt, so haben wir gelesen. Deshalb birgt auch die Gemeinde Gottes ein Geheimnis. Aber, und das er jetzt schon gesagt, spannend wird es erst, wenn die Siegel gebrochen werden. Wenn ich Ihnen jetzt die 7 Punkte der Versiegelung Gottes, es gibt noch mehr als diese 7, aufzählen würden, dann würden wir auseinandergehen, da würden wir vielleicht sagen, das war ein schöner Vortrag. Aber das Wichtigste fehlt, das Brechen der Siegel. Und deshalb will ich im zweiten Teil dieses Vortrages, nach der Aufzählung der Siegel, über die gebrochenen Siegel sprechen, was dann dabei herauskommt, wenn Gott die Siegel bricht. Unter einem Siegel steckt ein Wehr, das brauche ich nicht extra zu erwähnen. Und wenn das Siegel gebrochen wird, dann ist der, der versiegelt hat, und der, der das Siegel bricht, geehrt, denn sie haben die Macht und das Recht zu siegeln und zu versiegeln. Ein Versiegelter ist auch unantastbar aus göttlicher Sicht. Alles, was Gott versiegelt, das ist unantastbar. Heute, wie üblich, haben wir natürlich eine Inflation der Siegel. Wenn Sie das Beste kriegen, das Beste aus Reader's Digest, da kriegen Sie nur so einen Brief, da ist ein Papiersiegel drauf. Herr Weber, wenn Sie das öffnen, dann ist ein großes Glückslos für Sie drin und solche Scherze. Das meine ich natürlich heute Abend nicht, aber man sollte es wenigstens erwähnen. Jetzt darf ich beginnen und Ihnen die Frage stellen und vorlegen, wo hat Gott wohl zum ersten Mal ein Siegel aufgebracht? Ein Siegel angebracht oder etwas versiegelt. Wenn Sie mich fragen, rückfragen, ich würde sagen, viel früher. Das steht allerdings nur modellhaft in einem Modell in der Bibel und das ist das Böse. Das hat Gott als erstes versiegelt. Und dazu schlagen wir auf, Sie dürfen mit mir aufschlagen, jenes Bild, das die Bibel über Satan anbietet, dort in Hiob 41, wo über den Behemoth und über den Leviathan gesprochen wird. Und es heißt ja in Jesaja 27, Vers 1, dass jener Leviathan, um den es jetzt geht, die gewundene Schlange ist. Jesaja 27, Vers 1, so heißt es dort, die flüchtige und die gewundene Schlange. Es ist sehr wohl möglich, und das möchte ich noch an den Anfang an dieser Stelle stellen, dass Gott sehr viel früher noch etwas oder jemand versiegelt hat. Und das ist Jesus. Von ihm heißt es in Johannes 6, Vers 27, diesen hat Gott versiegelt. Es könnte schon damals gewesen sein, ganz am Anfang, dass keiner der Mächte in ihn hineinschauen konnte. Aber wie gesagt, ich möchte es erst später besprechen und fange an, Das erste Siegel, das ist das, was Gott auf den Bösen gemacht hat. Er hat ihn zugesiegelt, versiegelt, damit wir nicht mit dieser Macht so sehr in Berührung kommen. Und nun lese ich Hiob 41, Vers 6 in der alten Elberfelder Zählung. Es ist Vers 7 in der neuen und in der Luther-Übersetzung. Und da schreibt er nun über dieses Modell des Bösen. Ein Stolz sind seine starken Schilder, jedes einzelne verschlossen mit engem oder festem Siegel. Eines fügt sich an das andere und keine Luft dringt dazwischen. Das müssen irgendwelche bei diesem Tier, müssen irgendwelche Platten im Rachen sein. Es können keine Körperplatten sein. Aus dem Zusammenhang ist das der Mund- und Kopfbereich. Da macht Gott ein Siegel dran und keine Luft. Hebräisch, keine Ruach, kein Geist, kein Wind geht mehr hinein. Als Satan fiel, hat Gott das Böse versiegelt, hat es zugemacht. Und von dieser Zeit an gibt es das Geheimnis der Gesetzlosigkeit oder das Geheimnis der Bosheit, wie es auch übersetzt wird, 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Und dieser Böse, der Satan, besitzt keine Fähigkeit, vom Geiste Jesu Christi, vom Geiste Gottes angerührt zu werden. Er ist nicht ansprechbar für Liebe, nicht ansprechbar für Barmherzigkeit. Einige Verse weiter, in Vers 15, steht, er hat ein Herz wie Stein. Als Satan fiel, hat Gott die Umkehrung dieser Lichtsgestalt vorgenommen, mit der wir nicht in Berührung kommen. Nicht in der Weise, jedenfalls, wie Jesus am Kreuz. Nur er musste damals die ganze Macht des Bösen erfahren. Danken wir Gott, dass wir diese Macht der Bösheit, heute nicht entgegentreten müssen. Es ist nunmehr eine negative Energie, was Gott in den Satan, in seinen Anfangszeiten an Licht und Herrlichkeit und Energie hineingelegt hat, das wird nun verwandelt in negative Energie. Und Gott schließt sie zu. Noch einmal, damit wir nicht damit in Berührung kommen. Das ist genauso, als ob man heute Atommüll versiegelt, ihn irgendwo in ein Bergwerk ablegt, damit keine bösen, schlechten Strahlen auf die Menschen wirken. Was damals gewesen ist und warum er auch der Gott dieses Zeitalters heißt, das möchte ich mit Ihnen nunmehr ganz kurz besprechen aus der Stelle Hesekiel 28. Dort ist es der Vers 13, glaube ich. Werden wir gleich haben. Hesekiel 28, Vers 12. Hesekiel 28, Vers 12. Ich möchte das mit Ihnen übersetzen. Wenn das immer falsch übersetzt wird, sicherlich aus Unkenntnis der Zusammenhänge. Hesekiel 28, Vers 12. So spricht der Herr in der Mitte des Verses, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Wenn Sie die Fußnote lesen, der alten Elberfelder Übersetzung, dann lesen Sie, der du die Vollendung besiegelt hast. Hier haben wir das Siegel. Aber das Wort Vollendung ist nicht richtig. Es heißt eigentlich Plan und Entwurf. Und das finden Sie auch in einer Fußnote der Elberfelder Bibel. Das brauchen wir jetzt nicht ausschlagen. In Hesekiel 43, Vers 10. Denn dort steht auch dieses Wort Tochnit. So heißt das wörtlich übersetzt, du siegeltest oder du besiegeltest den Plan. Voll Weisheit und voll Schönheit. Satan war, als er noch Licht war, der Generalbevollmächtigte Gottes für diese Schöpfung. Und er durfte den Plan, den Entwurf dieser Schöpfung unterschreiben, wie ein Generalbevollmächtigter. Es gab mal bei der Firma Krupp den Generalbevollmächtigten Beitz, das ist Ihnen vielleicht noch ein Begriff. Der durfte alles tun, soweit es sein Aufsichtsrat zuließ. Und so auch hier. Satan unterzeichnete den Plan dieser Schöpfung, dieses Kosmos. Und als er dann fiel, behielt er seine Stellung als finstere Macht bei. Seit dieser Zeit ist er der Gott dieses Äons, der Gott dieses Zeitalters. Wer sich mit dem Bösen abgibt, läuft Gefahr, dass ihn der Böse überlistet. Das können wir zum Beispiel an Sektenbeauftragten sehen. Ich denke hier an den Sektenbeauftragten Haag in Bayern. Manche wissen das besser wie ich. Wer nicht in der Rückendeckung einer betenden Gemeinde sich mit dem Bösen abzugeben hat, der sollte die Finger davon lassen. Wir treiben ja nicht Satanologie, wie man hier öfters hört, sondern Christologie. Satan ist von Gott versiegelt, damit er den Wegen Gottes gemäß wirken kann. Ich wiederhole das. Ich werde es später noch verdeutlichen. Er ist deshalb versiegelt, damit er den Wegen Gottes gemäß wirken kann. Und Luther sagte, Satan ist der Satan Gottes. Und im Psalm 119, Vers 91 steht, ihm dient alles und ihm dient auch Satan. Nur wer etwas von den großen Zielen Gottes weiß, kann verstehen, oder zu ahnen, zu verstehen, warum Gott das Böse zuließ und versiegelte. Und Gott wird dieses Siegel lösen und er wird darüber uns und der Schöpfung Rechenschaft abgeben, warum er das so gemacht hat und nicht anders. Der Leviathan ist der König über alle wilden Tiere, so heißt es weiterhin, Hiob 41. Das heißt, er ist der Herr über alle Dämonen. Das zweite Siegel. Jetzt dürfen Sie wieder raten. Wir sind ganz weit vorne, noch in der Schöpfungszeit. Na, vielleicht doch schon ein bisschen weiter. Ich lese wieder Hiob. Hiob 9, Vers 7. Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf. Und er versiegelt die Sterne. Gott hat die Sterne versiegelt. Im Psalm 19, Vers 2 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. In Ewigkeit steht ein Wort fest in den Himmel. Wir können diese Dinge heute nicht mehr lesen. Noch konnten es ein wenig die Weisen aus dem Morgenland. Wir haben seinen Stern gesehen, sagten sie. Aber von den Gesetzen des Himmels auf die Erde, wie es in Hiob 38, Vers 32 und 33 steht, haben wir keine Ahnung mehr. Wir können noch ein bisschen Astrophysik machen und wir können die Gesetze des Himmels im Computer erfassen, aber eine Ahnung von den Geheimnissen der Sterne und des Himmels ist uns verborgen. Und Israel soll werden wie die Zahl der Sterne. Erst wenn Israel wieder erscheint, wenn der Stern aus Jakob, das ist Jesus, aufgegangen ist, dann können wir auch wieder die Geheimnisse der Sterne lesen. Dazu noch Psalm 147, Vers 4 und Jesaja 40, Vers 26. Da möchte ich so einen kleinen, fast hätte ich gesagt, netten Einschub machen. Er zählt die Sterne. Und er nennt sie alle bei Namen. So steht es in diesen beiden Stellen. In der einen erzählen, in der anderen, er nennt sie alle bei Namen. Und zu Abraham sagt Gott in 1. Mose 15, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Die Sterne sind unzählbar. Ich habe bei Professor Gitt gelesen, Sie wissen wahrscheinlich alle, wer das ist. Er hat ein Büchlein geschrieben, Signale aus dem All, wozu gibt es Sterne. Und da schreibt er, niemand weiß die Zahl der Sterne in Wirklichkeit. Aber man schätzt in der Wissenschaft, dass es 10 hoch 25 Sterne gibt. 10 hoch 25 Sterne, das ist eine Zahl, eine 1 mit 25 Nullen. Eine 1 mit 25 Nullen. So schreibt Professor Gitt. Und dann hat er ausgerechnet, das macht er ja gerne. Er hat gesagt, wir nehmen einmal den schnellsten Computer der Welt oder einen der schnellsten Computer der Welt. Und dann zählen wir diese, ich muss das eben wieder in dieser mathematischen Form sagen, 10 hoch 25 Sterne durch. dann braucht dieser Computer sage und schreibe 30 Millionen Jahre, um die Sterne zu zählen. Da bin ich aber habe ich einen Schrecken bekommen, denn hat Gott so viele Namen überhaupt? 10 hoch 25 Namen, hat er so viele Namen? Da habe ich meine Söhne zu Hause gefragt. Dann habe ich gesagt, ihr müsst mir mal was ausrechnen. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Nun kombinieren wir alle diese Buchstaben zu Namen. Und dann rechnen wir doch mal aus, ob es reicht. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, wir geben einmal jedem Stern einen Namen mit 22 Buchstaben, um uns das ganze Rechnen zu vereinfachen. Dann werden Sie sagen, also ein Name mit 22 Buchstaben, nun das ist nicht so schlimm, denn darf ich einen Spaß machen, Sie haben doch alle Karl May gelesen, da gibt es den Hatschi Halef, Omar bin Hatschi und so weiter, das sind mehr wie 22 Buchstaben. Also, jeder Name 22 Buchstaben und jeder Buchstabe kommt einmal vor unter die Konsonanten ohne Vokale. Und das gibt im Ergebnis, sage und schreibe, 22 hoch 22 Möglichkeiten an Namen. Und das wieder ausgerechnet gibt 3,4 mal 10 hoch 29 Namensmöglichkeiten. Gott hat viele Wege. Und bei 20 Buchstaben sind es noch 10 hoch 26 Möglichkeiten. Er nennt jeden bei Namen. Und er ruft sie alle und führt sie alle heraus. Sehen Sie, wir haben vom Himmel alle, ach, ich will nicht sagen alle, aber viele Menschen haben vom Himmel eine völlig falsche Vorstellung. Da meinen wir, da seien wir und dann erster Himmel, zweiter Himmel, drumherum dritter Himmel, so als konzentrische Kreise, dann vierter Himmel und so weiter. Ich behaupte, das ist völlig falsch. Haben Sie sich einmal Gedanken darüber gemacht, was Johannes in Johannes 21, Vers 25 sagt, wenn alles aufgeschrieben werden würde, was Jesus je gesagt und getan hat, dann könnte die Welt, das ist der Kosmos, die Bücher nicht fassen. Und er darf hinzufügen, mich dünkt. Ich sage es hier in völliger Überzeugung. Der Kosmos mit seinen, wenn es stimmt, 10 hoch 25 Sternen reicht nicht aus, um das niederzuschreiben an Büchern, was Jesus gesagt und getan hat. Jetzt haben wir eine Ahnung, was alles dahinter steckt an Geheimnissen der himmlischen Welten. Aber das ist nur eine Ahnung. Da bekomme ich auch, und ich möchte das auch mal hier sagen, ein bisschen Bauchweh bei der Hohlwelttheorie. Da ist der Dotter im Ei und deshalb ist Gott innen und die Welt ist außen. Nun bin ich in Christus, dann ist der Dotter außen und ich bin innen. Da habe ich dann schon meine erste Schwierigkeit. Und dann ist der Lichtstrahl gekrümmt, und weil das gekrümmt ist, haben wir alle eine optische Täuschung, wir leben innen. Im Psalm 8 heißt es nicht, wenn ich anschaue die optische Täuschung, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Trotz gekrümmtem Lichtstrahl, Gott führt uns nicht in die Irre. Trotz Sündenfall und trotz gekrümmtem Lichtstrahl, das Werk Gottes bleibt gewaltig und erkennbar, allerdings nicht erfassbar. Das neue Jerusalem hat eine Kantenlänge von 12.000 Stadien mal 190 Meter. So viel ist ein Stadion, das macht 2.280 Kilometer. Und so ist das ein Würfel. Wo soll das in unserer Welt eigentlich Platz haben? Was wird es sein, wenn Gott das Geheimnis der Sterne öffnet? Nun merke ich schon, dass ich ein bisschen hier mich konzentrieren muss. Das nächste Siegel, von dem die Bibel spricht, das ist die Braut. Die Braut. Es ist für mich ein bisschen, spreche ich mal aus dem Nähkästchen, unvorstellbar, dass wir so wenig über die Braut reden. Das Reden über die Braut in der Bibel rührt mein Herz an. Darüber denke ich oft nach. Wie ist das und wird das sein? Und nun sagt Salomo von der Sulamit, das ist ein Bild auf die Braut, in Hohelied 4, Vers 12, sie ist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Baum. Ein versiegelter Baum, hier ist ein Siegel. Und Gott verbirgt hinter der Braut seine ganze liebevolle Beziehung zu Israel. Wer weiß, wie bald wir sie wiedersehen werden. So viel jetzt dazu. Nachher, wenn wir das Siegel öffnen, werde ich noch mehr dazu sagen. Dann hat Gott auch als viertes Siegel, das ich erwähnen möchte, auch das Wort versiegelt. Insbesondere das Prophetenwort und vor allem das Gerichtswort. Ich denke hier an Daniel 12, Vers 9. Versiegle das Wort und versiegle die Prophezeiung. Oder an Offenbarung 5, die versiegelte Rolle, wo Jesus dann der Siegelbrecher ist. Und dann auch an die Rolle in Jeremia 32, die inwendig und auswendig beschrieben ist und dann versiegelt wird. Und Jesus spricht ja auch eigentlich versiegelt, wenn er in Rätseln und Gleichnissen spricht. Das fünfte Siegel, das ich erwähnen möchte, ist Jesus selbst. Dazu steht in Johannes 6, Vers 27, diesen hat Gott versiegelt. Diesen, Jesus, hat Gott versiegelt. Damit ist das Geheimnis Christi angesprochen. Niemand weiß, bis die Gemeinde kam, was in Jesus an Wunderbarem und Geheimnisvollem steht. Die Person Jesu, Jesus als Prophet, ist so etwas Großes und Gewaltiges. Wie ich schon erwähnte von Johannes 21, Vers 25, was er gesagt hat, das würde den Kosmos nicht fassen, wenn man es niederschreiben täte. Aber auch wenn man seine Gleichnisse, was er gesagt hat, auslegt, in den verschiedensten Variationen ausgelegt auf Israel, die Schöpfung, die Gemeinde und, da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Denke nur an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In wie vielen Facetten kann man es auslegen auf Israel, auf die Völker, auf die Gemeinde und. Das sechste Siegel, das ich erwähnen möchte, das sechste Siegel ist das Grab Jesu. Das Grab Jesu wurde vom hohen Priester versiegelt. Da kann man sagen, das hat nicht Gott versiegelt, weiß ich. Aber er tat es vielleicht sogar unter dem Geheiß des lebendigen Gottes, dass das Grab versiegelt wurde. Der Messias, der im Totenreich war, war unantastbar. Nur Gott, der Vater, wusste, was er dort unten litt, was wir etwas nachempfinden können im Psalm 88 und in Jona Kapitel 2, wo darüber gesprochen wurde oder wird. Und nun bin ich beim siebten. Und das siebte Siegel, das ich erwähnen möchte, ist die Gemeinde. An vier Stellen wird über die versiegelte Gemeinde gesprochen. Ich sage Ihnen die vier Stellen. Die erste, nicht der biblischen Ordnung der Bücher nach, so wie ich es aufgeschrieben habe, ist Epheser 1, Vers 13. Epheser 1, Vers 13. Wir sind erwählt und deshalb sind wir versiegelt. Noch einmal. Wir sind erwählt und deshalb sind wir versiegelt. Dann Epheser 4, Vers 30. Epheser 4, Vers 30. Wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt und seine Gemeinde abholt. 2. Timotheus 2, Vers 19. Der Grund Gottes hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Das ist ein gewaltiges Wort. Das heißt für mich so viel. Wir sind versiegelt auf den Tag der Begegnung mit dem lebendigen Gott, um nur eine Antwort aus diesem Text herauszuarbeiten. Und das vierte Mal, wo vom Siegel steht, ist unsere Stelle. Wir haben sie am Anfang gehört, ich lese sie nachher noch einmal, ich sage jetzt nur so viel. Wir sind versiegelt zum Verwalten der Verheißungen Gottes, jetzt nicht der Geheimnisse, zum Verwalten der Verheißungen Gottes. Geschwister, Gott hat uns versiegelt. Das heißt, Christus in uns. Das Geheimnis Christi in uns. Das Geheimnis Gottes in uns, welches Christus ist. Kolosser 2, Vers 3. Dann hat er uns versiegelt als Leib Christi. Das Geheimnis in der Welt, dass wir sein Leib sind. Heute ist es der erniedrigte Christus, den wir leben. Das Geheimnis seines Leidens und die Gemeinschaft seiner Leiden. Aber der herrliche Christus ist in unseren Herzen. Es sind göttliche Dinge, die uns Gott geoffenbart hat, die er uns versiegelt hat, in uns versiegelt hat. Uns, den Unmündigen und die Nichtsinnfer der Welt. Unsere Beziehung zu Christus kann die Welt nicht erkennen. Es ist schon fast eine Torheit für sie. Dazu müssen wir 1. Korinther 2 lesen und zum Beispiel dort Vers 14. Der natürliche Mensch vernimmt nicht, was des Geistes Gottes ist. An einer Stelle aber sind wir nicht versiegelt. Das möchte ich auch sagen. An einer Stelle sind wir nicht versiegelt. Wer auf die Brüderkonferenz kommt, wer zur Pfingstfreizeit kommt, hört ab und zu unseren Bruder darüber beten. An einer Stelle sind wir nicht versiegelt. Dort, wo wir ein Brief Christi sind, dort sollen wir offenbar sein. Lesbar und ablesbar, was Christum ist, an uns der Gemeinde. Leider ist auf dem Papier, auch auf meinem, Sie dürfen mir es glauben, oft genug Schlechtes gefespert worden. Da sind üble Flecken drauf. Wir sollen lesbar sein. Versiegelt sein heißt aber unantastbar bei aller Versuchung, in der wir leben. Niemand kennt unser Geheimnis, das Geheimnis unserer Gottes- und Christus-Beziehung. Stundisten hieß man die Leute früher, Gemeinschaftsleute, heute Fundamentalisten. Es riecht ein bisschen nach Verfolgung bei diesem Wort. Versiegelung bedeutet, Römer 8, Vers 33, wer will Anklage gegen uns erheben? Dann Römer 8, Vers 34, wer will uns verdammen? Dann Römer 8, Vers 35, wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Und dann der Höhepunkt jenes Kapitels 8, in Vers 39 im Römerbrief, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, und sei es ein Engel, vermögen uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Das ist Versiegelung, Brüder. Das große Geheimnis müssen wir noch aussprechen, da muss ich noch aussprechen. In uns, den Versiegelten, hat Gott seinen Sohn geoffenbart, enthüllt. Galater 1, Vers 15 und 16, damit wir ihn unter den Nationen verkündigen. Der Sohn wirkt durch die Gemeinde heute in die Welt hinein. Das sollte noch festgehalten werden. Es geht um 2. Korinther 1, Vers 20 bis 22, so haben wir am Anfang gelesen. Um unseren Dienst, auch den von Galater 1, Vers 15 und 16 zu tun, hat nun diese Stelle 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 einige Aussagen gemacht. Wer mit Christus, wer versiegelt ist, beziehungsweise wer den Dienst Christi heute in die Welt hineinträgt, die Offenbarung Jesu Christi, der ist fest verbunden mit Jesus. Ihr seid befestigt in ihm. Ich sehe das Wort so. Eine unlösbare Verbindung ist zwischen Christus und dem einzelnen Glied hergestellt. Zweitens, ihr seid gesalbt. Salbung bedeutet unsere Bevollmächtigung durch Jesus. Die Priester und Könige wurden gesalbt. Gott hat auch uns gesalbt. Das ist unsere Bevollmächtigung. Es gibt ja das bekannte Buch von Otto Siegfried von Bibra, die Bevollmächtigten des Christus. Das geschieht durch die Salbung mit dem Geist natürlich. Dann sind wir versiegelt, darüber haben wir gesprochen. Und dann hat Gott uns das Unterpfand des Geistes ins Herz gelegt, das Angeld auf die kommende Erlösung und die Einlösung in Fülle und in Herrlichkeit in den kommenden Zeitaltern, die Verwandlung in die Herrlichkeit und in die Geistleiblichkeit Gottes. Wenn dann das Siegel gebrochen wird von uns, die wir heute hinausgehen in die Welt, dann wird die Welt erkennen, was Christus in uns und durch uns gewirkt hat. Sieben Versiegelungen habe ich erwähnt. Und nun wollen wir in den zweiten Teil einsteigen, in den Punkt, wo nun die Siegel gebrochen werden. Denn ich sagte es schon, wenn ich aufhören würde, dann würde ich euch um das Schönste bringen, was steckt hinter den Siegeln. Unter den Siegeln Gottes steckt, das ist ja selbstverständlich, mehr als alle Schätze der Könige, die sie unter irgendwelche Siegel getan haben, oder mehr als die Schätze in den versiegelten Safes der Titanic, die vor 80 Jahren unterging und, wie man feststellte, wohl teilweise leer waren. Welches ist, teils geschichtlich gesehen, das erste Siegel, das Gott brach? Das ist nun sehr einfach. Das erste Siegel, das gebrochen wurde, war unser Herr Jesus selbst. Als sein Leib gebrochen wurde, wurde das Geheimnis Christi in einer ganz, ganz feinen Weise, fast möchte ich sagen, kurzzeitig geöffnet. Nämlich in dem Augenblick, als der Vorhang im Tempel zerriss und der Zugang zum Vater freigemacht wurde, da hat Gott dieses Siegel gebrochen. Noch nicht sichtbar für alle, aber sichtbar für ihn. Der Zugang zum Vater ist frei. Und wir verkündigen es nunmehr seit ab 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. Der Zugang zum Vater ist frei. Das erste also, was ich sagen möchte, was unter dem Siegel Jesu verborgen war und jetzt geoffenbart worden ist, das ist das: die Versöhnung ist geschehen durch das Geschehen vom Kreuz. Und deshalb gehen wir hinaus nach 2. Korinther 5 und rufen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das geschieht durch den Glauben, das muss man hinzufügen. Und deshalb gehört zu unserer Predigt auch: Glaube an den Herrn Jesus, Glaube an die Versöhnung, Glaube an das Geschehen vom Kreuz, oder kurz: Glaube an das Kreuz. Mit diesem Zeugnis geht die Gemeinde hinaus in die Welt. Es kommt noch ein weiteres, die Auferstehung, hinzu, das kommt dann nachher. Aber nun kommt das Gewaltige. Uns aber hat Gott es geoffenbart. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Brüder, das Geheimnis Christi, man kann das gar nicht fassen und verstehen mit seinem Verstand. Uns hat Gott es geoffenbart. Hier hat sich Gott entsiegelt und enthüllt. Das Geheimnis Christi. Hier muss ich aufhören, denn sonst würde die Stunde nicht reichen. Hier müsste man die ganze Christologie prüfen. Uns aber hat Gott es geoffenbart, das Geheimnis Christi. Jetzt noch stückweise, das weiß ich natürlich auch. Dann aber einmal in Herrlichkeit. Das zweite Siegel, das gebrochen worden ist, war das leere Grab. War das Siegel am Grab. Da aufersteht Jesu, und dieses Klebemarke von dem hohen Priester war natürlich kein Siegel in den Augen Gottes. Das hat er durchbrochen in seiner Macht. Und jetzt verkündigt wiederum die Gemeinde vor aller Welt: Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und jeder, der es glauben will, kann es wissen und darf es wissen. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab war leer. hinzukommt,
dass wer auferstanden ist, und der, der auferstanden ist, ist auch gen Himmel gefahren. Und er wird wiederkommen. So viel ist heute entsiegelt von Jesus. So wird es auch in den Kirchen verkündigt. Durch die Schöpfung geht eine Ahnung, wie wir sie in Römer 8, Vers 19 lesen, dass doch die Söhne offenbart werden mögen. Und dass durch das Geheimnis der Gemeinde auch meine Probleme gelöst werden. Dass wir durch die Gemeinde wieder zurückgeführt werden in die verlorene Gemeinschaft mit Gott. Das spürt dieser glimmende Docht in der Menschheit. Jesaja 42, Vers 3. Das ist das, was in Prediger 3, Vers 11 steht. Denn Gott hat in das Herz der Menschen auch die Ewigkeit hineingelegt. Und diese Ahnung durchzieht die Welt. Drittens, die dritte Öffnung. Das entsiegelte Böse. Kein Geist dringt in den Bösen, in Satan hinein, so habe ich gesagt. Was wird sein, wenn Jesus das Siegel des Bösen bricht? Und sein Geist dringt ein in den Bösen. Und das Licht erhellt seine Finsternis. Und diese negative Ladung wird umgedreht, wieder in positive Ladung zurückverwandelt. Das ist eine Revolution. Man kann das nicht anders sagen. Einst verwandelte Gott seine Wahrheit, also diese Wahrheit des Luzifer, des Bösen, in Lüge. Sein Leben wurde zum Mord, sein Licht in Finsternis. Seine Gnade wurde in Begehren des Bösen, seine Freiheit wurde Knechtschaft, seine Unterordnung unter Gott wurde Gesetzlosigkeit, sein Erbarmen wurde Grausamkeit, sein Vertrauen wurde Feindschaft, seine Liebe wurde Hass, seine Herrlichkeit und Schönheit wurde Macht der Finsternis und Scheußlichkeit, sein Friede wurde Bosheit und so weiter und so weiter. Und dann wandelt das Gott. Und dann erinnern wir uns an das Wort aus Richter 14, Vers 14. Aus dem Starken oder aus dem Grausamen kommt Süßigkeit. So weit wird es Gott bringen. Aus dem Grausamen, aus dem Starken kommt Süßigkeit. Am Ende der alten Erde liegt der Böse, der Verursacher allen Bösen, im Feuersee. Um des Vaters willen waren alle diese Dinge. So lesen wir in Hebräer 10, Vers 2. Ich hoffe, dass ich es richtig aufgeschrieben habe. Vielleicht heißt es auch Hebräer 2, Vers 10. Hebräer 2, Vers 10, glaube ich, heißt es richtig. Um des Vaters willen sind alle Dinge. Und Sinn des Todesleidens Jesu und seine Begegnung mit dem Bösen diente dazu, dass viele Söhne zur Herrlichkeit gebracht werden sollten. Und ich sage auch zum Schluss auch Satan, nein, als Zweitletzter, denn der letzte Feind, der endgültig weggetan wird, das ist der Tod. Es gehört zu der Unausforschlichkeit seiner Gerichte, und zu der Unausspürbarkeit seiner Wege, dass es einen Satan, eine Bosheit, eine Gesetzlosigkeit und so weiter gab und gibt. Römer 11, Vers 33. Dort im Feuersee ist der Ort der Wandlung. Und dann heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm in den Äonen des Feuersee. Und dann öffnet Gott das Innere des Bösen und der Geist dringt ein. Und Fluch aller Fluch wird in Segen verwandelt. Und wenn dann Gott dieses Geheimnis öffnet, dann wird er auch Rechenschaft darüber abgeben, warum er es so gemacht hat und nicht anders. Warum können wir, oder warum wage ich es überhaupt, so über den altbösen Feind zu sprechen? Es ist eine Unerhörtheit, was ich hier tue. Weil Gott selbst es tut. Und zwar in den beiden Modellen Leviathan und Behemoth. wo er prahlt. Gott prahlt geradezu über seinen Satan und seine Schönheit. Und wie er ihn versiegelt hat und wie sein Herz hart wie Stein ist. Und von jenem Behemoth heißt es, er ist der Erstling der Wege Gottes. Hören wir es genau. Der Behemoth, das Bild des Feindes, ist der Erstling der Wege Gottes. Auch wir sind Erstlinge. Auch Jesus ist der Erstling, der allererste Erstling vor allem. Und er tituliert den Bösen ebenfalls mit Erstling seiner Wege. Behemoth heißt auf Deutsch der Viehische eigentlich, der die Viehwesen in sich trägt. Und deshalb ist der Antichrist auch ein Tier, wird als Tier dargestellt. Leviathan ist die gewundene Schlange, aber das Wort trägt den gleichen Inhalt wie Levi. Und Levi heißt der Anhängliche. Und eines Tages wird auch der Satan seine Knie beugen und seinem Gott anhängen. Und wenn es stimmt, was im Lexikon steht, dann kommt das Wort Behemoth von Baham, das heißt verstummen. Als Satan fiel, verstummte der Lobgesang. Aber dann, wenn Gott ihn zurechtbringt, wird er verstummen vor dem lebendigen Gott. Und dann wird auch Satan wieder eingesetzt werden in den vorigen Stand. Das möchte ich auch noch hinzufügen. Viertens, die Entsiegelung der Sterne. Das mache ich jetzt sehr, sehr kurz, um der Zeit willen. Wenn Gott die Sterne entsiegelt, dann brauchen wir keine Astrologie mehr und kein Horoskop mehr. Hilft sowieso nichts, nur so nebenbei. Dann kann man am Himmel lesen, das Wort Gottes, alles, was er verborgen hat, in den Himmeln. Sie kennen diese Stellen ja alle aus Ihrer Bibel, lese. Ich brauche die gar nicht jetzt zu wiederholen. Und ich meine, das gilt nur noch für die alte Erde. Deshalb wird man im tausendjährigen Reich, vor allem in diesen tausend Jahren, neben dem, was dann die Gerechten sprechen werden, auch am Himmel lesen können, was Gott in den Sternen entsiegelt hat. Das bedeutet dann auch, wenn es stimmt, dass es 10 hoch 25 Sterne gibt, dass Gott 10 hoch 25 geistliche Informationen an uns oder an die Schöpfung weitergibt. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das Wort erzählen heißt ähnlich wie im Griechischen auch rechnen. Gott berechnet es und Gott legt Rechenschaft nieder. Auch aus Zeitgründen möchte ich das noch wenigstens erwähnen. Es gibt noch etwas Größeres, was Gott geschaffen hat als die Sterne und die Himmel. Das ist die Erde. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Und die Morgensterne jubelten und die Söhne Gottes jauchzten. In der Erde hat Gott etwas demonstriert. In den Himmel und Sternen seine Höhe, aber in der Erde seine Tiefe. Und davon hatten die Engel keine Ahnung. Aber da sahen sie etwas aus der Geheimniswelt Gottes, aus seinem Geheimnis. Und dann jubelten, jauchzten sie, als sie das sahen. Da sahen sie demonstriert etwas, ein Modell, was Liebe, Gnade und Barmherzigkeit heißen können. Die Sterne sind Söhne, die Engel sind Söhne Gottes, lesen wir im Psalm 82 oder 83. Auch sie werden verwandelt und zur Sohnschaft gebracht. Nun wird die Braut noch entsiegelt. Ja, da jubelt mein Herz und meine Zeit läuft davon. Darf ich noch ein bisschen weitermachen? Lass euch aufhören. Ein bisschen weitermachen. Es gibt einige Modelle auf die Braut in der Bibel. Das eine ist Ruth. Das andere ist Sulla mit dem hohen Lied. Und ein drittes ist die Mauer Jerusalems. Ich bin eine Mauer, sagt die Sulamit im Hohelied. Das neue Jerusalem kommt herunter als Stadt, als Weib und Braut, als Stadt und als Mauer. Ich mache es jetzt auch hier kurz. Wann taucht die Braut wieder auf? Nämlich dann, wenn die Gemeinde geht oder im Begriff ist zu gehen zur Zeit der Gerstenernte. Dann kommt Naemi nach Hause mit Ruth, der Moabitin. Und Bethlehem ist in Bewegung. das war nicht 1947 und 48. Das wird dann sein, wenn das Israel unter Gesetz, das an seinem Herrn hängt, wiederkommt, das die Naomi. Und sie bringt die Ruth mit. Das ist die Braut, die an ihrem Messias hängt und auf ihn wartet. Wir sind vom Vater gezeugt, wir die Gemeinde. Und Ruth, die Moabitin, heißt auf Deutsch, Moab heißt auf Deutsch, vom Vater. Auch sie wird vom Vater sein. Sie ist niemals die, die nach Hosea 2, Vers 14 in die Wüste geführt wird, wo Jesus ihr dann zum Herzen redet. Nein, nein, sie ist die Körperschaft, die immer treu an ihm blieb. Israel hat auch seine Heilsordnungen und seine Heilsgruppen. Sie wird dann zusammen mit dem Geist rufen, komm. Wen dürstet, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst in der neuen Welt. Ich sollte das vielleicht doch da noch wenigstens erwähnen. Und dann liegt sie zu den Füßen Boas gegen Mitternacht. Und dann ist Mitternacht, da schreckt der Mann auf. Das ist die beginnende Endzeit. Dann bleibt sie noch liegen, das ist die erste Hälfte der Endzeit. Und am Schluss gegen Morgen lässt Boas sie Mutterseelen allein von diesem Gerstenfeld hinauslaufen zu ihrer Schwiegermutter. In der Gefahr der Löwen und der wilden Tiere. Ganz allein. Das ist der Schluss der Endzeit, da muss sie hindurch. Und dann im tausendjährigen Reich beginnt die Hochzeit des Lammes. Und auf der neuen Erde, da wird dann die Heimholung sein durch Jesus. Und dann ist ihr Born entsiegelt. Dann wird sie angeschlossen an die Tiefe Gottes und bringt von dort das Wasser des Lebens herauf. So entsiegelt Gott den Born seiner Tiefe über die Braut, die dann das Wasser des Lebens hineinbringt in die Menschen, die hineingehen in die Stadt, in die neue Stadt Jerusalem. Das ist das entsiegelte Geheimnis der Braut. Dann kommen die Tore und die Türme und es ist herrlich. Ich muss dabei aufhören, auch wenn es in meinem Manuskript noch drinsteht. Auch das Wort wird enthüllt. Das wissen Sie auch aus Ihrer Bibellektüre. Ich möchte nur ein einziges erwähnen. Jene Rolle aus Jeremia 32. Außen beschrieben, sichtbar, der Wille Gottes sichtbar. Adolf Heller hatte ein Buch geschrieben vom geheimen und geoffenbarten Willen Gottes. Kann man einiges wiederfinden, was seine Verhüllung und Enthüllung betrifft, aber in der Rolle, das wird dann auch entsiegelt. Wissen Sie, was in der Rolle steht? Ich habe sie auch nicht gelesen, ich vermute aber sehr stark, dass dort die Regelung des neuen Bundes steht. Weil nämlich in Jeremia 31 und 33, in den Kapiteln darum herum, vom neuen Bund gesprochen wird. Und nun gehe ich zur Gemeinde. Das gestatten Sie mir noch, dass ich das noch wenigstens andeute. So viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns, so steht es in der alten Elberfelder Übersetzung. Das heißt mit letzter Konsequenz, Gott, wenn Gott die Gemeinde entsiegelt hat, dann führt er mit ihr durch Christus und in Christus alle Verheißungen, die er je gegeben hat, hinaus. Und für diese Aufgabe werden wir heute vorbereitet und deshalb diese Wege Gottes mit uns. Das große Ziel aller Verheißung heißt Sohnschaft. Dies ist ein Verheißungswort, heißt in Römer 9 an Sarah, sie einen Sohn bekommt. Isaak, der Sohn der Verheißung. Es nimmt seinen Ausgang in Jerusalem. Durch die Braut und durch den Leib und das Haupt, Jesus Christus. Bei der Braut heißt, dieser ist darin geboren, Psalm 87. Das geschieht durch den Dienst der Braut. Aber bei der Gemeinde heißt es, Neuzeugung, Leben aus Toten. Römer 11, Vers 15. Christus ist der lebendig machende Geist. Und wir bekommen diesen Geist auch. Und dann rufen wir in die toten Räume hinein. Und dann werden sie lebendig gemacht durch den Geist. Das ist der Dienst der Gemeinde. und dann das ganze All ins Leben zeugen, wie es in 1. Timotheus 6, Vers 13 heißt. Das wird ein weiterer Dienst sein und uns in die Gottgemeinschaft, in die Gottwesenhaftigkeit, in die Gottgleichheit zu bringen, beziehungsweise die Schöpfung dahin zu bringen, wie wir auch schon im Vortrag am Samstagmorgen von Bruder Dr. Meier Gerber gehört haben. Das ist Zeugung, Verschmelzung der Chromosomen beziehungsweise der Wesen. Das Harren der Schöpfung geht auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Römer 8, Vers 19, das habe ich gelesen. Wenn dann die Gemeinde entsiegelt wird, das wird dann sein, was in Kolosser 3, Vers 4 steht. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werden wir zusammen mit ihm geoffenbart in Herrlichkeit. Und dann wird es vor aller Schöpfung sichtbar werden, was Christus durch uns getan hat, durch seine Gemeinde. Und dann soll auch letzten Endes die Schöpfung freigemacht werden zu der herrlichen Freiheit der Söhne Gottes. Und dann haben sich die Verheißungen Gottes erfüllt und sind die Siegel gebrochen worden. Und das, was an Inhalt und Verheißung in ihnen gesteckt ist, das wird hinausgeführt und erfüllt und zur Vollendung und Herrlichkeit gebracht. So viel für heute Abend.
So. Wir schlagen das Lied 277.